Bevor wir in die neue Podcast-Episode reinstarten, habe ich hier einen kurzen Reminder für dich. In Kürze öffnen die Türen für die beliebte Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Und zwar in der Variante 2.0. Das heißt, vieles wird anders, vieles wird neu und vieles ist so, wie du es bisher noch nie gesehen hast. Und es wird dir die modernste Ayurveda Ausbildung aller Zeiten liefern. Ich freue mich drauf, hier bald alle Informationen teilen zu können. Und wenn dich das interessiert, dann geh bitte auf meine Homepage, trage dich in die Warteliste ein, denn alle, die in der Warteliste sind, werden natürlich als allererstes über alle Neuigkeiten informiert. Ich freue mich, dich dort zu sehen und jetzt starten wir in die Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Healthy High Performance Podcast. Ich bin Dr. Jana Scharfenberg, Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter von zwei Kindern und Unternehmerin. Und ich habe eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Wie können wir alle ein ambitioniertes und erfolgreiches Leben führen, ohne dabei ins Burnout zu geraten oder unsere Gesundheit komplett zu ruinieren? Denn ich finde, Gesundheit ist der wichtigste Erfolgskatalysator, den wir haben. Und dazu gibt es diesen Podcast. Hier teile ich meine wichtigsten Tipps, Hacks und Einblicke, wie du als High-Performerin ein erfolgreiches Business für dich führen kannst, was dich gesünder, glücklicher und zufriedener macht. Freu dich auf inspirierende Gäste, tolle Tipps aus der Praxis und lass uns hier wirklich das alte Erfolgsbild hinterfragen und neue Wege gehen. Heute habe ich hier einen Gast, den viele von euch, vor allem die, die den Podcast schon länger hören, schon kennen. Es ist Sabine Lück. Sabine ist Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Familien- und Paartherapeutin, Lehrende der systemischen Therapie und Leitung eines Instituts. Sie ist Inhaberin der Marke Generationscode und Spieleapotheke und sie ist einfach eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Sie war Ende 2023 hier im Podcast zu Gast und wir haben über ihr damals neu erschienenes Buch Vererbtes Schicksal gesprochen. Das ist eine ganz, ganz spannende Folge. Da kannst du gerne nochmal hinklicken. Ich verlinke dir die hier selbstverständlich auch in den Shownotes. Die ist wahrscheinlich eine gute Vorbereitung auf die heutige Episode, falls du sie noch nicht kennst. Denn jetzt war es an der Zeit, Sabine wieder einmal einzuladen. Denn sie hat ein neues Buch rausgebracht, sozusagen die Fortsetzung. Und zwar Vererbtes Glück. Wie Eltern und Kinder gemeinsam Familientraumata heilen können. Und mir war es ein großes, großes Anliegen, sie hier auch zu diesem Thema wieder interviewen zu können. Denn das erste Buch hat in meinem Leben ganz viel bewegt und ich habe auch von vielen Hörerinnen und Hörern gehört, dass das wirklich so spannend war. Hier das Thema Zellarbeit, transgenerationale Traumata, wie wir die über Generationen weitergeben, das einmal richtig zu verstehen und vor allem für sich zu wissen, wie kann ich denn hier vorgehen, um das Ganze aufzulösen. Und Sabine wird es selber im Interview sagen, aber einer ihrer letzten Sätze im ersten Buch war, dass sie hier beschreibt, dass es natürlich nicht nur um die Traumata-Arbeit geht, sondern auch um das vererbte Glück. Wie können wir die guten Dinge weitergeben? Und jetzt kommt dann ganz bald ihr neues Buch raus. Und hier werden wir natürlich in diesem Podcast-Interview nicht nur darüber sprechen, was vererbtes Glück bedeutet, wie wir hier, neben dem, dass wir natürlich in der Ahnenreihe, ja, sozusagen nach hinten aufräumen dürfen, dürfen wir natürlich auch nach vorne, ja, für die zukünftigen Generationen, aber auch für unsere Kinder hier das initiieren, was uns wirklich wichtig ist. Und das Gespräch ist auf der einen Seite tiefgehend, weil wir natürlich schauen, was tragen wir alle hier mit uns herum, von was wollen wir uns lösen und wie kann das auch gehen. Aber wir gehen auch noch einen Schritt weiter und schauen eben nicht nur in die eigene Ahnenreihe oder auf unsere eigenen Kinder, sondern wir gehen auch gesellschaftlich vor und sagen, Mensch, was haben wir denn hier auch als Gesellschaft vielleicht für Traumata-Komponenten und wie können wir denn hier aber auch nach vorne gerichtet für die nächsten Generationen einen neuen Raum erschaffen, der eben nicht unter diesem starken Leistungsdruck steht, der eben nicht in diesem höher, schneller, weiter ist, rauskommt aus dem Hustle und mehr in die gesunde High-Performance findet. Und zum Schluss sprechen wir auch noch darüber, und das finde ich ganz spannend, wie KI, also die künstliche Intelligenz, hier ja unseren Generationscode, unsere Zellebene sozusagen, auch aktuell schon verändert und das in Zukunft auch noch machen wird. Und Sabine teilt, wie sie selber damit umgeht und welche Fragen wir uns hier in Zukunft wahrscheinlich stellen dürfen. Du weißt, dass ich am Ende des Interviews jedem Gast eine Frage mitgebe, eine tiefgehende Frage, die ein anderer Interviewgast vorher dargelassen hat. Bei Sabine haben wir eine Ausnahme gemacht, denn hier in dem Kontext hat es gut gepasst, hinzuschauen, welche Frage KI uns momentan stellen könnte. Und da haben wir uns auch noch zu ausgetauscht. Meine ganz persönliche, lange Antwort darauf findest du im Podcast-Letter, den du zusätzlich zu diesem Podcast abonnieren kannst. Denn dort gehe ich ja nochmal tiefer zu allen Themen aus der Folge rein. Und ich habe mich nach diesem Interview hingesetzt, das Ganze wirklich auch einmal in ChatGPT eingegeben, um zu schauen, was ChatGPT mir wirklich für eine Antwort gibt. Und ja, du wirst vielleicht ein bisschen schmunzeln und lachen, denn es ist etwas ganz anderes als das, was ich im Interview sage. Und ich fand das hier für diese Folge wirklich interessant, eben nicht von jemand anders die Frage mit reinzunehmen, sondern von der KI. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Du kannst die Frage natürlich auch mal für dich selbst anschließend angehen und noch mehr Informationen gibt es dann per E-Mail, wenn du für den Newsletter angemeldet bist. Die Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Sabine, ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder Gast hier im Podcast bist. Herzlich willkommen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Das letzte Mal war im Dezember 2023, also schon eine Weile her. Umso schöner zu hören, was seitdem passiert ist, aber erstmal schön, dass du da bist.
Ja, ich danke dir auch, dass ich nochmal kommen darf.
Jederzeit, jederzeit. Ich weiß noch, dass die Folge damals ganz, ganz, ganz viel bei Hörerinnen und Hörern ausgelöst hat und auch heute berichten mir viele Kundinnen immer noch, oh, das Buch habe ich dann gelesen und ich habe das gemacht und ja, das hat einiges ins Rollen gebracht.
Toll, das freut mich.
Ja, und mich würde vor allem interessieren, wenn du an Dezember 2023 zurückdenkst oder natürlich auch die Monate vorher. Wo standest du da für dich ganz persönlich im Leben und wo stehst du heute für dich? Was hat sich verändert? Was sind Dinge, die dir geblieben sind aus der Zeit?
Ich glaube, das Verrückteste ist, dass ich überhaupt mal zu Instagram gekommen bin. Das klingt ja ziemlich banal, aber die Welt war mir vorher überhaupt nicht erschlossen. Und ja, seitdem bin ich da ja tätig, musste ja wegen des Buches da mal ein bisschen rührig werden, aber habe auch wirklich erkannt, dass das wirklich, ja, heute läuft das eben so. Ne? Früher haben wir noch Flyer verteilt, um auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Heute ist das so. Und ja, also das ist natürlich noch was ganz Äußerliches. Und ich denke, innerlich habe ich einfach noch viel, viel mehr dazugelernt, weil es ist natürlich immer so, wenn man ein Buch schreibt, dass man dann selber auch eigentlich eine kleine Weiterbildung macht. Mhm. Aber dann auch drumherum, wie es, ja, was es ausgelöst hat, wie viele Menschen dann auch Interesse an dieser Arbeit gewonnen haben und dass die weiter wachsen durfte dadurch. Und das ist für mich natürlich auch ein ganz, ganz großes Glück, dass dass diese Arbeit einfach mehr in die Welt kann. Und ich glaube, in dieser Zeit ist sehr, sehr viel in Bezug auf das passiert.
Und ich glaube, das Spannende für uns ist ja immer, wenn wir in unserer Expertise drin sind, dann ist es für uns ganz normal. Wir setzen uns seit Jahren, Jahrzehnten mit diesem Thema auseinander. Ja, und dann, wie jetzt bei dir, geben wir es, sage ich mal, in Form eines Buches nach außen, was natürlich ein ganz anderes Medium ist, als jetzt vielleicht die Aus- und Weiterbildung, die du gibst, die 1-zu-1-Arbeit oder was auch immer wir dann noch für einen Kontext haben. Plötzlich können viele Menschen das lesen. Und ich hatte damals wirklich das Gefühl, es trifft auch so einen Zeitgeist, ja, dass Menschen irgendwie schon in dem drin sind, hey, ich darf Dinge aufarbeiten, ich darf hinschauen, ich kann nicht alles nur über den Kopf machen. Aber so dieses Thema vererbtes Schicksal, ja, dass das wirklich so in den Zellen sein kann, hatte ich das Gefühl, war für viele damals Boom. Und hier ist so wie nochmal so ein Puzzlestück. Jetzt machen die Dinge Sinn oder ich habe nochmal einen anderen Zugang. Wie hast du das erlebt nach der Veröffentlichung des Buches?
Ja, also wie du schon sagst, ne, das ist natürlich für mich irgendwie seit 30 Jahren irgendwie das Thema, was aber nie aufhört, spannend zu werden. Und ich durfte ja dann jetzt auch noch, wie gesagt, in das neue Buch steigen, wo ich auch gemerkt habe, dass so viel mehr Wissen einfach nochmal dazugekommen ist. Und dieses, ja, wo du sagst, das hat so Bumm gemacht für viele, auch für mich wieder nochmal was aufgegangen ist und deutlicher geworden ist. Und das natürlich auch gerade, weil das Buch in die Welt gegangen ist, weil viele Menschen darauf reagiert haben, aus so ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen auch, auf die ich vielleicht auch so von alleine gar nicht unbedingt gekommen wäre. Und ja, also für mich ist es einfach noch größer, noch intensiver und noch, ja, einfach so eine ganz, ganz neue eigene Welt für sich, diese ganze transgenerationale Weitergabe.
Und transgenerationale Weitergabe war ja im ersten Buch Vererbtes Schicksal. Ging es ja ganz viel natürlich um die Thema Traumata, was geben wir über die Generation mit. Dein neues Buch, wo ich ja auch schon ein wenig reinlesen dürfte, geht um das, dreht das sozusagen und er nimmt eine andere Perspektive ein, und zwar den Bereich vererbtes Glück. Nimm uns doch gern da mal mit rein. Was bedeutet das, das vererbte Glück, und warum ist es so wichtig, neben dem vererbten Schicksal, jetzt nicht nur auf Ebene des Buches, sondern allgemein vom Thema her, auch dieses Pendant für sich zu betrachten und anzugehen.
Genau, also einmal habe ich mit dem in dem Buch Vererbten Schicksal wirklich tatsächlich mit diesem Satz geendet, dass wenn man diese Arbeit macht, dass dann die Chance, Glück zu vererben, tatsächlich real wird. Und da dachte ich mir, wow, das passt dann natürlich jetzt sehr gut als Titel. Aber es geht natürlich um mehr, oder es geht um beide Sachen. Einmal, dass wir auch mal schauen, was Gutes weiter vererbt wird, weil tatsächlich verlieren wir da manchmal die Perspektive drauf und denken immer nur, ja, Trauma und Leid und alles Schwierige und Komplizierte und Toxische und was weiß ich an Familienmustern und verkrustet und was da bei uns ankommt. Wo ich natürlich auch immer gerne dann den Blick auf das Kind werfe, das ja eben ganz innig und ganz in seiner ganzen Liebe versucht, die Ahnen zu heilen, noch immer. Und mir dieser Aspekt so wichtig war zu zeigen, ja, die ganze Zeit passiert ja auch schon Glücksweitergabe, weil alle an dem Heilserum stricken. Also jede Generation auf ihre Weise versucht, etwas Gutes nach vorne weiterzugeben. Und dass überhaupt transgenerationale Weitergabe da ist, glaube ich, liegt daran, dass Glück entstehen soll, dass wir es ja besser machen wollen für die nächsten Generationen. Darauf wollte ich nochmal einen Blick werfen, das war mir wichtig. Und es war mir wichtig, weil dann ganz viele so die Idee hatten, wenn ich jetzt diese Arbeit gemacht habe, dann bin ich halt ein Cyclebreaker und dann habe ich jetzt alles gedreht und alles wird für die Zukunft gut. Und da ist mir halt nochmal bewusst geworden, dass es so natürlich allein nicht ist. Es bedeutet ganz, ganz viel. Jeder einzelne Erkenntnis, jede einzelne Tat, die ich tue, verändert mein Leben und verändert auch das Leben der Menschen um mich herum und natürlich auch der zukünftigen Generationen. Aber das allein reicht eben nicht, sondern es fehlt noch etwas. Um wirklich Glück zu vererben, müssen wir auch im Hier und Jetzt tatsächlich die Weichen neu stellen, anders stellen. Wir müssen sozusagen die Richtung verändern. Und das können wir, wenn wir natürlich diese Arbeit nach hinten gemacht haben, ganz besonders gut, dann, dass wir im Hier und Jetzt schauen, was braucht es, um wirklich in die Veränderung tatsächlich zu kommen, dass unsere Kinder das nicht nochmal mit aufnehmen müssen, dass wir wirklich Glück vererben und dann auch für die nächsten Generationen, also die Kinder unserer Kinder und so weiter.
Das heißt, das eine ist, die Päckchen im Rucksack, ja, den wir so mit uns rumtragen, auszuräumen, auszupacken, anzuschauen, aber zeitgleich sich auch zu überlegen, welche neuen Päckchen möchte ich denn da reinziehen?
Welche Geschenke?
Ja.
Genau, in dem Bild.
Das ist, finde ich, spannend, ja, weil genau wie du sagst, es geht ja tief, es ist auch anstrengend, es ist nicht einfach, eben die alten Päckchen auszupacken, die Traumata anzuschauen, wirklich da der Cycle Breaker in der Familie zu sein. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Aufgabe. Aber was sind denn aus deiner Sicht die Weichen, von denen du gerade gesprochen hast, die wichtig sind zu stellen,
wenn wir dann sozusagen auch nochmal hier diese neue Essenz reingeben wollen. Nicht nur, ich gebe dir möglichst keine Altlasten mit, mein liebes Kind, sondern ich gebe dir ganz viel anderes mit.
Wichtig ist natürlich die Erkenntnisse, dass man auf jeden Fall was weitergibt. Allein schon, weil es epigenetisch ja weitergeht, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das ist schon in den Eizellen, in den Spermien drin, wenn ich noch nicht mal mein Kind geboren habe, weil es ja schon in mir angelegt ist, so quasi. Ne? Also der Glaube, ich kann halt alles einfach mal so eben verändern, der muss leider ein bisschen enttäuscht werden. Aber jedes bisschen ist ganz, ganz viel. Und natürlich können wir ganz viel drehen und ganz viel verändern. Und in diesem Hier und Jetzt geht es wirklich darum, quasi das, was ich ja durch die transgenerationale Weitergabe nicht entwickeln konnte, nochmal mit in den Blick zu nehmen. Also ich bringe mal das Beispiel vererbte Emotionen oder Umgang mit Emotionen, mit Bedürfnissen, mit Gefühlen. Das ist ja ein ganz, ganz großer Begriff. Überall liest man davon jetzt bedürfnisgerechte Erziehung und ich gehe auf die Gefühle ein, die mein Kind hat. Ich spiegel mein Kind und so weiter. Und wo mir klar wurde, ja, vielleicht kann ich das aber gar nicht. Auch wenn ich alles weiß darum und das Wissen in mir trage, gelingt es mir irgendwie nicht, weil dieser Umgang in mir gar nicht als Vorlage existiert. Also Beispiel Angst, ne? Wenn also in den Generationen ganz viel Angst war, durch Kriege, durch Flucht, durch schlimme Dinge, die passiert sind, ganz viel Trauma, dann ist der Umgang mit diesem Gefühl, mit dieser Emotion Angst nicht mehr authentisch. Entweder habe ich vielleicht die Idee, besondere Sorge ist quasi wie so ein Garant dafür, dass mir wieder so ein schlimmes Ding passiert. Oder aber ich kann mit Angst gar nicht gut umgehen oder habe zu viel Angsterfahrung von der vorhergehenden Generation erfahren, sodass ich Angst verdränge, möglichst nichts damit zu tun haben möchte. Und wenn dann mein Kind oder andere Menschen in meinem Umfeld diese Angst haben, dann kann ich damit nicht umgehen oder muss es irgendwie im Keim ersticken oder ganz schnell darauf eingehen und kann dann zum Beispiel als Eltern meinem Kind keinen gesunden und natürlichen Umgang mit Angst ermöglichen. Und das merke ich halt auch in meiner Arbeit auch als Familientherapeutin, dass eben ganz, ganz oft genau an dieser Stelle die Schwierigkeit ist und Kinder dann doch Symptome bekommen oder sehr stark irgendwie ihre Emotionen zeigen und hilflose Erwachsene daneben stehen und nicht wissen wie. Und genau hier entsteht dann ja wieder etwas Neues. Auch hier geben sich dann die transgenerationalen Muster weiter. Und genau an dieser Stelle kann man eben jetzt nochmal die Richtung ändern, indem man da einen ganz bewussten Umgang lernt. Und das möchte ich gerne mit dem Buch auch zeigen, wie. Durch was, durch welche Möglichkeiten, praktische Übungen, kleine Spiele, Rituale, Eltern-Kind-Coaching, all diese Dinge.
Kannst du uns ein paar Beispiele geben, wie ich das lernen kann? Wenn ich jetzt hier als interessierte Mama sitze, ja, meine zwei Kinder denken, sagt, oh ja, das möchte ich euch auf jeden Fall richtig in Anführungsstrichen weitergeben, aber natürlich auch so, dass es ankommt, ja, und man nicht das Gefühl hat, man macht halt irgendwas, weil man es machen soll. Was sind so erste Steps?
Genau. Der allererste Step ist natürlich, dass ich zu mir nochmal schaue. Also die Selbstreflexion ist natürlich nach wie vor wichtig. Also beispielsweise, wenn ein Kind oder es überhaupt erstmal rausfinde, was triggert mich eigentlich? Mhm. Na, zum Beispiel, wenn mein Kind wütend wird, kann es sein, dass ich auch darauf nicht so reagieren kann, wie ich es eigentlich möchte, weil ich weiß, wie es richtig geht. Sondern es löst in mir einfach ein Gefühl aus, es triggert mich. Und dann schauen vielleicht manche einfach in die eigene Geschichte, gucken, wie ist der Umgang vielleicht in der eigenen Geschichte gewesen. Aber das ist ja viel mehr. Da steckt ja auch das Transgenerationale hinter. Beispiel meinetwegen, dass vielleicht irgendwie ich erlebt habe, oder noch nicht mal ich, sondern vielleicht meine Mutter erlebt hat, dass ein Vater gewalttätig war und dass Wutausbrüche, Cholerik irgendwie in der Familie war. So dass dann schon von hinten immer die Warnung kommt, also hier mit diesen Ausbrüchen und Wut und so weiter, das muss man eigentlich im Keim ersticken. Und das heißt, wenn mein Kind jetzt einfach ganz gesund mutig ist, weil es in der Autonomiephase ist, weil es eigentlich damit zeigen will, ich will alleine bestimmen, wie mein Weg geht, und ich als Mutter eigentlich dann genau an der Stelle bedürfnisgerecht irgendwie entscheiden müsste, dann kann es sein, dass diese alten Warnsysteme angehen und ich sofort irgendwie versuche, irgendwie das zu unterbinden. Oder ich werde an dieser Stelle einfach ganz starr und kalt und ziehe mich raus aus dem Kontakt, was natürlich so ein Kind auch spürt. Und genau in diesem Moment lasse ich mein Kind ja allein, ich helfe ihm nicht. Und dafür habe ich dann eben Tools entwickelt, die einerseits mir erstmal zeigen, ah, guck mal, da ist bei mir dieser Umgang. Was hätte ich denn eigentlich gebraucht, damit ich überhaupt mit diesem Gefühl gesund umgehen kann? Und dann ganz konkret eine Anleitung oder ein Hinweis, was kann ich denn dann tun? Also wenn diese Erlaubnis in mir und dieses Wissen in mir ist, dass Wut meinetwegen ein ganz gesundes Gefühl ist und dass es darauf ankommt, es nicht klein zu machen oder wegzumachen, sondern einfach damit umgehen zu lernen, dann kann ich auch das nächste Tool nehmen und sagen, aha, und wie geht das? Und da gibt es dann so kleine Übungen, wie zum Beispiel, dass ich überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriege, was sind gute Grenzen, wie weit möchte ich gerne mich ausdrücken dürfen und wie ist es ganz gut, dass ich begrenzt werde, ne? Weil bei Wut zum Beispiel wäre es falsch, immer zu sagen, ja, man muss immer nur alles ausdrücken und dann tobt das Kind und man lässt es irgendwie toben und hilft dem Kind gar nicht, sich wieder einzukriegen. Also solche ja. Sachen. Und dann gibt es da halt dann so kleine Übungen oder Tools, die dann wirklich mit dem Kind zusammen und mit dem Erwachsenen zusammen wirklich sagen, hier hast du was an der Hand, damit kann man umgehen. Also zum Beispiel Wut in eine Tüte zu pusten, eine Papiertüte, die man vorher auch bekritzeln kann, sagen, hey, zeig doch mal, wie wütend du bist, mal das hier mal auf und dann malt das Kind irgendwie krickelkrackel auf diese Tüte und dann bläst man zusammen diese Tüte auf oder das Kind pustet dann seine ganze Wut da rein und dann kann man es entweder, je nachdem, wie alt das Kind ist, knallen lassen, was ja auch ein sehr schöner Effekt ist, zu zeigen, hey, es darf auch mal knallen, es darf mal laut sein und dann ist es aber auch weg und dann darf es auch einfach mal zu Ende sein mit diesem Gefühl. Und dass man das eben auch eben erfährt in einer Art Ritual oder Spiel, das bedeutet, dass ich nicht nur im Kopf weiß, wie es richtig geht, sondern dass ich das dann auch spüren kann in dem Moment. Und wir wissen ja allein die Erfahrung zu wissen, das hilft nicht, sondern ich brauche auch so eine körperliche Erfahrung. Und dieses Reinpusten und dann knallt es und ich habe vorher noch gekritzelt, das ergibt dann so ein Ach, ja, oh, jetzt bin ich ist auch los. So, und das gelingt eben, wenn diese Vorarbeit dann eben vorher auch dazu gemacht wurde und mir schon klar ist, warum ich vielleicht mit diesem Gefühl vielleicht nicht ganz so rund bin. Ne?
Mhm. So. Mhm. Wie ist das denn andersrum, wenn ich jetzt aus einer Familie oder einer Ahnenreihe komme? Ich denke, wir haben natürlich sehr viele kollektive Traumata, die ja noch gar nicht so weit von uns weg sind. Krieg, Flucht und so weiter. In den eigenen Geschichten. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt aus einer Ahnenreihe komme, wo vielleicht die Generation vor mir absolute Cycle Breaker waren, die schon sehr darauf bedacht waren, hey, ich möchte es für meine Kinder anders machen und diese auch effektiv für sich haben umsetzen können. Das heißt, ganz banal gesprochen, mein Rucksack mit den Altlasten ist relativ klein, ja. Und dann habe ich eigene Kinder. Reicht es dann für mich zu sagen, oh, vielen Dank, die Generation vor mir hat schon viel aufgearbeitet, ich komme da easy durch? Oder lädt das auch nochmal ein, ja, ganz anders hinzuschauen, um eben dieses vererbte Glück, ich sag mal, zu potenzieren oder zumindest mit einer Bewusstheit weiterzugeben, anstatt zu sagen, hey, bei mir ist echt viel aufgeräumt, ich hatte eine behütete Kindheit, das läuft schon alles.
Ja, also da findet man trotzdem ganz, ganz viel in meinem Buch, weil ich ja dann, ne, das eine ist, dies nach hinten aufräumen oder auch immer wieder reflektieren, zu schauen, wie beeinflusst halt die Vergangenheit meine Gegenwart? Und ich weiß jetzt nicht, wie fertig die Leute da so sind. Also ich bin ja seit 30 Jahren dabei. Und ja, muss so sagen. Also meine Tochter sagt ja immer, Mama, du hast nicht alles richtig gemacht, aber zum Glück hast du was erfunden, mit dem man es wieder in Ordnung bringen kann. So. Aber ich muss auch sagen, tatsächlich, so richtig fertig wird man irgendwie immer nicht. Und hier und da fallen mir dann doch immer noch auch wirklich Sachen auf und ein. Aber natürlich, das erlebe ich auch immer öfter, dass sehr viel schon getan wurde. Und dass dann im Hier und Jetzt vielleicht ja auch endlich mal Raum dafür ist, wenn wir nicht schon wieder neue Krisen schaffen, was ja auch leider ein bisschen so eine bedrückende Lage gerade ist, Aber wenn wir diese Zeit jetzt nutzen können, wo die Dinge ganz gut sind und wo auch vielleicht unsere Kinder so viel Positives auch schon mitbekommen haben, und das ist auch spürbar, wenn wir diese Ahnenarbeit machen, dann sehen wir, da gehen wirklich positive Dinge jetzt weiter in den nächsten Generationen, dann zu schauen, okay, was können wir denn noch zusätzlich bewusst auch machen, damit eben zum Beispiel der Ort, Familie, Beziehungen, wie wir das miteinander leben, eine so gefüllte, gute Zeit wird, die dann ja für die nächste Generation so eine Art Grundstock wird, dass selbst wenn es in Zukunft wieder Krisen gibt, dass die auf diese Resilienz zurückgreifen können. Und das verstehe ich auch unter vererbtem Glück. Also da gibt es zum Beispiel dann kleine Übungen, wie man Kommunikation stärken kann miteinander, also auch spielerisch. Ne? Dann habe ich zum Beispiel meine Quasselstrippen entwickelt, wo man dann als Familie zusammensitzen kann und mit unterschiedlich langen Bändern, die man so um die Finger dreht, dann so lange zu sprechen, dass man so ein Ritual hat, zu sagen, heute machen wir Quasselstrippen. Und das ist dann so, wir kommen zusammen, wir tauschen uns aus, jeder darf sagen, wie es ihm geht. Und das ist etwas, was in unserem Alltag ja oft verloren geht. Selbst wenn alles gut ist, vergessen wir auch manchmal, wie wichtig Bindung ist, wie wichtig Austausch ist, wie wichtig es ist, miteinander da zu sein und wie viel Spaß ja auch Familie machen kann. Ne? Also wenn ich das Instagram aufmache, dann höre ich immer, wie belastet alle sind, auch von der Elternschaft und wie anstrengend das alles ist. Und das stimmt ja auch. Aber irgendwie zu selten kommt mir vor, wie viel Spaß es ja auch macht und wie schön es auch miteinander ist. Ne? Und dass man, da sind dann zum Beispiel so Beispiele drin, wie man so eine Liebeskiste als Ritual machen kann, wo man sich immer kleine Botschaften mit einem Familienmitglied irgendwie austauschen kann und so einen Ort hat, wo so positive Dinge gesammelt werden quasi, ne? Oder eben andere kleine Rituale, die man einführen kann, wie man sich vertragen kann nach einem Streit oder ja, all diese kleinen wunderbaren Tools, die, auch wenn alles schon relativ gut ist, trotzdem noch so ein Mehrwert irgendwie sind, um eben diese Zeit, die wir miteinander verbringen, so richtig schön und rund und zu füllen mit guten Erfahrungen, weil wir ja wissen, jeden Tag nehmen unsere Zellen auch das Positive auf und auch das wird gespeichert und das geht dann weiter. Und das war immer wieder so, dass ich von Leuten gehört habe, dass eine bestimmte Person, mit der das Leben einfach so einen Spaß gemacht hat oder wo sie so viel Liebevolles erfahren haben, dass das heute in ihrem Leben auch tatsächlich wieder auftaucht. Also ich nenne das dann immer so kleine Nüsschen, wie die Eichhörnchen sich das im Sommer irgendwie sammeln und die verstecken die dann irgendwo. Und so ungefähr ist das vielleicht bei uns auch. Das sind die Nüsschen, die wir sammeln in unserem Leben. Und wenn harte Zeiten kommen, dann tauchen die auf und die helfen uns. Die geben uns Resilienz, die ermöglichen uns auch mit Krisen umzugehen. Und die stärken einfach das Hier und Jetzt als sehr eine positive Sache, die uns weitergegeben wurde.
Und ich gebe dir recht, wir sind natürlich nie fertig mit Aufräumen und Hinschauen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade spannenderweise mit deinem Buch erlebt. Ja, ich habe das ja vor dem ersten Interview 2023 sehr aufmerksam gelesen, habe in meinem eigenen Leben viel verändert. Und spannenderweise jetzt in meiner eigenen Familiengeschichte, wo auf der Generationsebene der Großeltern jemand verstorben ist und das nochmal ganz, 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 ganz viel gemacht hat, war ich so, jetzt ziehe ich es wieder raus und habe es natürlich auch wieder mit einer ganz anderen Perspektive lesen können, weil vielleicht ganz andere Nuancen, ja, in dem, was weitergegeben wurde, einfach sichtbar geworden sind. Und das finde ich ja auch das Spannende, dass das ja kein statischer Prozess ist, ne? Weder ich räume nach hinten auf, noch was gebe ich nach vorne weiter. Denn die Welt ist heute eine andere, als sie vielleicht noch vor einem Jahr war und wir wissen nicht, was in 6 Monaten ist und so weiter. Genau. Ja, das finde ich ganz wichtig.
Genau, das Prinzip dieser Zwiebelschicht einfach. Ne?
Ja.
Wir kommen immer ein bisschen mehr tiefer, immer mehr zum Kern. Mhm. Aber ob wir da irgendwann ankommen, ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch so spannend. Ne? Ich finde, Weiterentwicklung ist doch auch was Tolles.
Und, unglaublich.
Genau.
Ja.
Darf dann auch so bleiben. Das heißt ja nicht, dass das, was davor passiert ist, weniger wichtig oder hilfreich war, sondern es geht einfach nochmal tiefer.
Absolut. Und genau wie du sagst, ne, jetzt ist in der Welt viel los. Und wenn natürlich andere Dinge passieren, können die auch nochmal andere Traumata, andere Ängste, andere Dinge, die weitergegeben wurden, hochholen. Ja.
Genau.
Und Dinge, die wir uns gar nicht bewusst sind. Was ich vielleicht gerade auch so in meiner Generation, ich werde dieses Jahr 40, ich habe 2 Kinder, die sind 8 und 5, immer so ganz spannend finde. Ich habe das Gefühl, wir sind so die Generation bedürfnisorientiert und vieles richtig machen und sehr kinderorientiert, individuell, wo es jetzt erstmal gar nichts dagegen zu sagen gibt, natürlich. Aber was ich oft so, gerade als die Kinder noch kleiner waren, für mich oft so verspürt habe, diesen Druck, man muss alles richtig machen, man muss alles für das Kind geben und fast so ein bisschen als Karikatur zu sagen, man ist so der Rasenmäher oder der Helikopter und bloß, dass die Kinder keine Widerstände verspüren müssen, was einem ja auch wieder eine Unsicherheit geben kann, wie, hey, ich kann ja gar nicht alles richtig machen. Wie gehe ich um damit, ja, als Mama, Papa, in Zeiten, wo so viel Unsicherheit draußen ist und wo ich aber so stark das Bedürfnis habe, ich möchte wirklich alle Bedürfnisse des Kindes, denen wirklich nachkommen, ich möchte es richtig machen, ich möchte bloß nicht versagen. Wie gehe ich in deinem Kontext, wie du arbeitest, damit um? Ist das auch ein Trauma, was wir eigentlich in uns tragen? Oder?
Also auf jeden Fall würde ich einfach erstmal total unterschätzen. Also Eltern sind heutzutage extrem unter Druck, was die alles beachten sollen und müssen, weil es so viel Wissen gibt und weil sich auch die Wege, wie sich dieses Wissen ja weitergibt, also das allein schon, ne? Also wenn ich allein schon Instagram oder auch andere Formate, wo ich immer denke, wow, ne, da kann man sich ja auch gar nicht mehr entziehen. Also eigentlich ist es doch schon klar, jeder weiß doch, wie es richtig ist. So. Und da denke ich immer, wow, was für ein Druck, was für eine Erwartung. Und dann kommt eben noch dazu, was ich auch schon im ersten Buch beschrieben habe, dass wir ja diesen Wunsch, es besser zu machen, der ist ja immer geknüpft an die Wunde. Ne, das heißt, wenn ich zum Beispiel selber nicht erfahren habe, bedürfnisgerechte Erziehung zu bekommen, dann ist mir das ja besonders wichtig, dass mein Kind gesehen ist und dass ich es berücksichtige, was mit ihm ist und so weiter. Und dann wird es natürlich in dem Moment echt, echt schwierig, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, bin ich eigentlich bei mir oder sehe ich eigentlich mein Kind? Also wende vielleicht all diese Dinge wirklich so an, lehrbuchmäßig, aber sie ist trotzdem nicht dahinter. Ne? Oder bin so angespannt dabei oder mache mir dann solche Vorwürfe, wenn ich vielleicht doch mal irgendwie aus der Haut fahre und nicht im bedürfnisgerecht entschieden habe. Und ich finde das wirklich, wirklich schwierig, weil ich meine, ich bin ja so im Thema und bis heute, auch wenn meine Kinder jetzt erwachsen sind, ich arbeite ja auch mit Kindern in der Therapie und werde ständig durch Eltern auch damit konfrontiert, mit Fragen und was mache ich denn jetzt und mein Kind will immer noch nicht und dann macht es das nicht und wo ich dann auch wirklich merke, dass allein dieses Wissen ganz oft ja nicht reicht, ja, sondern ich muss wirklich schauen, wo trifft es mich und ich muss mich auch entlasten und ich muss auch schauen, dass ich da nicht in diese Fallstricke hineingerate, wo ich doch wieder eigentlich mehr vom selben mache, weil ich es besser machen will, weil es in meiner Kindheit anders war.
Ja.
Ja, es wird so unauthentisch. Vielleicht kann man das damit am besten beschreiben, in diesem zu viel oder weil ich es gerade gut machen will und es aber eigentlich nicht als Erfahrung selber kenne, bekommt es dann manchmal so eine Übertriebenheit, ne? Dann redet eine Mutter mit ihrem Kind völlig unauthentisch, ne? Und macht es zwar nach Lehrbuch, weil sie es so irgendwo gelesen hat und sich hat coachen lassen, aber es ist nicht mit einer authentischen inneren Selbstverständlichkeit gefüllt. Und dann merkt ein Kind das natürlich auch. Und merkt vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, was der Mutter wirklich wichtig ist. Und wenn die Mutter ganz, ganz wichtig findet, dass du gesehen bist, dann wird das Kind vielleicht auch alles tun, um die Mutter genau an diesem Punkt immer wieder herauszufordern, damit die zufrieden sein kann, weil sie sieht ja ihr Kind. Ja? Und schon haben wir eine Verstrickung, die ganz viel mit der Vergangenheit zu tun hat und die nicht hilfreich ist.
Ich finde gerade diesen Punkt, oder Wunsch und Wunde sind sehr nah beieinander.
Ganz genau.
Gegenseitig ist, glaube ich, extrem wichtig. Weil das können wir, glaube ich, auch auf ganz viele andere Bereiche münzen, ja. Was geben wir in den Familien weiter? Was geben wir die Generation weiter? Kann man natürlich im Kontext der Kinder sehen. Aber ich glaube, ein anderes spannendes Thema in der heutigen Zeit ist ja auch, was geben wir kollektiv in der Gesellschaft weiter? Ja, also nehmen wir mal, ich beschäftige mich viel mit gesundem Arbeiten. Ich sehe als Ärztin viele Patientinnen und Patienten mit dem Thema Burnout, Erschöpfungsdepressionen und so weiter. Und da finde ich es auch immer spannend, sich da zu überlegen, die Leistungsgesellschaft, ja, die kommt ja auch nicht einfach so von irgendwo her, sondern hat sich entwickelt, das höher, schneller, weiter, hart ab und so weiter. Was ist denn dein Gedanke dazu, ja, wenn wir das mal als kollektives, transgenerationales Trauma ansehen, Hustle, Performance, Leistungsdruck, wie können wir denn das drehen, dass unsere Gesellschaft, was das Arbeiten, was das Leisten angeht, vielleicht auch etwas mehr in das Glücks reinkommt?
Genau. Ja, ich denke, dass genau da an der Stelle nochmal natürlich der Blick zurück auch hilfreich ist, weil es ist ja auch kollektiv entstanden, weil. Und wenn ich das so in Einzelfällen mal zurückverfolge, dann sieht man natürlich, dass dieses Leid, also ich finde immer die Bilder, die man jetzt halt sieht, sei es irgendwie aus dem Gazastreifen oder sei es irgendwie aus der Ukraine oder so, dann, wenn alles da kaputt liegt, die ganzen Häuser sind nur noch Steinchen aufeinander gestapelt, es ist ja eine Wüste der Verwüstung sozusagen. Und dass da natürlich die einzige Chance war, wenn wir das jetzt wieder aufbauen, wir wollen weg von dem Leid, wir wollen weg von dem Defizit, wir wollen auch weg von der Schuld, die wir damals irgendwie vielleicht erlebt haben. Und dass dann so etwas entsteht wie besser, schneller, höher, weiter, Anstrengung, 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 weil wir wollen ja der nächsten Generation vielleicht das ermöglichen, dass sie endlich, und das ist interessant, dass sie endlich vielleicht sich zurücklehnen können, genießen können, Fülle haben, es ist genug da. So, und dann geht es natürlich auch bei diesem Erfolg und immer höher, besser, weiter auch ganz viel ums Selbstwert. Das ist ja auch ganz unten gewesen, gerade bei den Deutschen und auch zu Recht natürlich aufgrund der Geschichte, dass da so wenig, ich kann auf mich stolz sein, irgendwie da war und ganz viel Scham und Schuld, die vertrieben werden musste, die verdrängt werden musste und wo dann solche Dinge oft als Ersatz dafür gekommen sind. Na, wenn ich dann wenigstens was darstelle oder einen tollen Beruf habe oder ganz viel erreicht habe, dann ersetze ich das, worum es eigentlich im Kern ja jedem geht, nämlich innerlich wirklich das Gefühl zu haben, ich bin so, wie ich bin, gut genug, richtig, liebenswert. Ich darf einfach sein, so wie ich bin. Und ich glaube, deine Frage zielt ja darauf an, was kann man tun? Das versuchen wir ja auch jetzt schon zu stärken und dass wir den Menschen klar machen, du erreichst die Dinge nicht, weil du dich optimierst, weil du besser wirst, weil du mehr erreichst, sondern es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Du musst zu dir zurück und zu schauen, ob du wirklich so, wie du bist, in Ordnung bist und nichts leisten musst und nicht irgendwie aussehen musst oder nicht irgendwas tun musst, weil du bist. Und das ist wieder der Bogen auch zu meinem Buch, weil genau das ist ja eigentlich das, was wir am Anfang unseren Kindern mitgeben, wenn die noch klein sind, wenn sie in dieser Bindungszeit sind. Ich sage jetzt mal 7. Bis dahin findet das Wichtigste statt. Da entsteht eben, ob ich mich selber eigentlich liebe und annehmen kann und diese ganzen Ersatzgeschichten gar nicht brauche. Und von daher denke ich, in jedem Einzelfall lohnt es sich und natürlich in der Gesellschaft auch den Blick darauf zu werten, was sind die wirklichen Werte, worum geht's eigentlich wirklich. Ja. Und ich denke mal, zumindest die Hälfte der Gesellschaft macht das schon seit einigen Jahren. Und eine andere Hälfte der Gesellschaft ist da, glaube ich, leider noch nicht. Und dann die gilt es einfach auch mit ins Boot zu holen, ne? Und ihnen das bewusst zu machen, um was es eigentlich wirklich geht. Und das ist natürlich schwer in den heutigen Zeiten, bei all dem, was da gerade an Umbrüchen ist und wo wirklich diese kostbaren Werte ja eigentlich mit Füßen getreten werden.
Das heißt für mich als Individuum, wenn ich in dieser Leistungsgesellschaft, sagen wir es mal so, ja, bestehen möchte, ist natürlich wie immer die Arbeit bei mir selbst ein großes Thema. Aber andersrum natürlich auch die Entscheidung, bleibe ich in dem, suche ich mir einen anderen Weg? Oder gibt es für dich auch, ich sag mal, eine Lösung, ich kann viel an mir arbeiten und in einem, ja, ich sag jetzt mal plakativ, einem Großkonzern, wo es nur ums Arbeiten geht, ne, und sehr schnelllebig alles ist, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, wenn ich meine Themen aufarbeite, da weiter sein zu wollen? Oder ist das ein natürlicher Prozess?
Also das ist wirklich eine gute Frage. Also viele Menschen, die mit mir gearbeitet haben, die haben neue Wege eingeschlagen, definitiv. Sie sind weggegangen aus ihren beruflichen Zusammenhängen, Und zwar nicht nur aus Großkonzernen, traurigerweise auch manchmal aus dem Gesundheitssystem zum Beispiel, dass sie keine Therapeutin mehr sind, sondern jetzt lieber irgendwie Künstlerin oder so. Ja, ich hatte schon Menschen, die wirklich große Firmen geleitet haben und die dann diese Firma verkauft haben und lieber irgendwie kleine Projekte machen, die völlig unspektakulär sind, aber ihr Herzenswunsch sind letztendlich. Und ich denke, das ist natürlich ein guter Weg, überhaupt zu finden, was ich eigentlich wirklich möchte. Nun hat nicht jeder diese Freiheit und diese Möglichkeit, einfach zu sagen, ich gebe jetzt meinen Job auf, ich fange jetzt was ganz Neues an. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn ich mich verändere, verändert sich automatisch auch mein Umfeld. Es muss sich verändern. Wenn es gar nicht passt, dann wird es auf jeden Fall zum Bruch kommen und ich werde gehen. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht etwas bewirke und dass ich dazu beitrage, dass sich in einem größeren Konzern oder in einer größeren Firma Dinge plötzlich verändern. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon mehrmals auf der Leitungsebene gearbeitet in solchen Konzernen oder in solchen größeren Firmen und musste feststellen, dass die ganz offen sind eigentlich auch für Veränderung, weil die auch verstanden haben, dass das höher, schneller, weiter eigentlich nichts mehr bringt und dass es vielmehr, ne, darum geht, auch das, was da ist, wenn man jetzt so ein Feld mal nimmt, auf dem irgendwie was wächst und ich kann nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen und höher, weiter, schneller und effektiver, sondern ich muss ja dieses Feld auch nähren, damit es und es muss pausieren, es muss Dinge bekommen, damit für alle genug da ist und dass es eigentlich mehr darum geht, wie können wir dafür sorgen, dass für alle mehr da ist, weil dieses zu viele nutzt uns ja am Ende überhaupt nichts. Und da wirklich in der Tiefe Veränderungen zu bringen, ich glaube, das wird auch irgendwie passieren, weil ich erlebe auch die Jugend wirklich sehr offen dafür zu sagen, hey, wir müssen das alles mal hinterfragen. So geht's nicht weiter.
Das ist ja wahrscheinlich das, was wir oft in einigen Bereichen als so eine Art Generationsclash auch erleben. Ne? Auch Generationen, die jetzt kommen, die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen nicht irgendwo. Na, da sehen wir ja genau sozusagen diesen Kontrast in dem. Das heißt aber letztendlich auch im Arbeitskontext die Dinge, die du vorhin genannt hast, die Quasselstrippe, die Boxen und so weiter, vielleicht etwas anderes formuliert, aber es sind auch Komponenten im übertragenen Sinne oder Tools, die man natürlich einsetzen kann.
Genau. Ja, um eben dieses Thema, und ich glaube, dass die Jugend ja jetzt so ein bisschen anders denkt, das hat ja auch schon was damit zu tun, dass wir es anders vermittelt haben. Ne? Und ich weiß ganz genau, dass, wenn ich an meine Kinder denke, mir war ganz wichtig, dass sie sich nicht so abarbeiten müssen. Und dass sie, ne, ich musste mir zum Beispiel mein Studium selbst verdienen, weil meine Mutter als Witwe alleinstehend ganz neu damals in Deutschland, die konnte sich das nicht leisten, irgendwie 3 Kinder da durchs Studium zu begleiten. Und das war klar, ich muss nebenbei arbeiten und mir das verdienen. Und das wünschte ich mir für meine Kinder anders. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich die jetzt unterstützen kann und dass genügend da ist und sie im Prinzip auch sich ein bisschen zurücklehnen können. Ne? Freut mich für sie. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass es bei ihnen angekommen ist und sie wirklich sagen, ja, dann nehme ich mir jetzt auch diese Zeit und ich entspanne auch und ich finde das auch wichtig, nicht mich immer nur abzuarbeiten und
Und ich glaube, das ist auch für mich so dieser Ausdruck des vererbten Glücks, ne? Dass wir das auch für uns sehen können. So, wow, vielen Dank. Die Generation vor mir waren die Ersten, die Abitur gemacht haben. Das heißt, für mich war das nicht mehr dieses extreme Thema, ich bin die Erste in der Familie. Vielleicht kommen dann andere Themen. Ja, oder wenn ich meine Töchter jetzt anschaue, die mit einem Selbstverständnis zu mir sagen, hey, es ist doch egal, was die anderen über das Aussehen denken, ich fühle mich wohl so. Nur ich denke, ja. Und aber auch von irgendwo her, ne?
Ja,
und genau, das sind die Punkte, was wir da weitergeben können. Hast du den Eindruck, wenn du unsere heutige Zeit anschaust, ja, Riesenthema, wo wir spannenderweise 2023 wahrscheinlich noch gar nicht so drin waren, oder ich zumindest noch nicht, Thema künstliche Intelligenz. Verändert das diese Art der Arbeit oder ist das so eine pure menschliche innere Arbeit, die so wichtig ist, die uns keine Maschine, sag ich mal, abnehmen kann?
Das ist so witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich war am Wochenende gerade auf der Mitgliedertagung der Institute von einem großen Dachverband, der DGSF, Deutsche Gesellschaft für Systemische Familientherapie. Und genau, wir hatten dieses Thema. Was macht eben das Thema künstliche Intelligenz mit unserer Arbeit, also Beratung beispielsweise, ne? Und das ist ja so unglaublich, was die schon kann, ne? Und jetzt verrate ich mal etwas, was mich persönlich super geschockt hat. Weil da hat jemand einfach eingegeben, die künstliche Intelligenz, ob sie Sabine Lück kennt und den Generation Code. Und dann hat sie geantwortet, ja, kenne ich. Sitzt die und die und dann hat die das entwickelt. Und dann, ja, kannst du mich denn mal beraten und in die Rolle von Sabine Lück schlüpfen? Und tatsächlich kam da echt brauchbar was raus, erschreckenderweise. Also ich war noch ganz froh, dass nicht alles bekannt war, aber tatsächlich vieles. Ne? Und das war gar nicht schlecht. Also ja, ich sage jetzt mal, wenn ich Leute ausbilde, die machen das am Anfang, glaube ich, auch nicht besser als das. Ne? Also es war schon, hatte schon Gehalt. Und dann gab es auch noch die Information, dass wirklich viele Menschen gerne auch die künstliche Intelligenz fragen, wenn sie sich beraten lassen, weil da zum Beispiel sie sich nicht schämen müssen, da ist ja kein Mensch dahinter, der sie vielleicht bewertet, und dass sie das Gefühl haben, so, okay, ne, der macht das ja schon ganz gut, der wer auch immer das ist, dieser Berater, die Beraterin, und hat auch vor allen Dingen wirklich fundiertes Wissen, was es dann rüberbringt und auch wirkt ja auch sehr einfühlend. Aber jetzt kommt mein großes Aber, das hat mich auch sehr gefreut und das wäre eigentlich auch mein eigener Gedanke gewesen. Es ist natürlich alles nur Imitation. Na, mehr kann die KI nicht und mehr wird sie auch zukünftig nicht können. Sie kann zwar gut zusammenwürfeln, sie greift ja auf ein riesen Informationsnetz zu und kann vieles an Informationen weitergeben und kann auch so ein einfühlsames Gespräch führen, aber es ist imitiert. Und es gibt nicht wirklich, wirklich in der Tiefe was Innovatives Neues. Und da denke ich, ist unsere Arbeit ja auf jeden Fall so individuell, dass das nicht ersetzt werden kann. Und andererseits finde ich natürlich gut, wenn Menschen in den Zeiten von heute, wo es wirklich die Unterstützung ja auch nicht mal ebenso gibt, ne? Viele Leute sind ja lange unterwegs, wenn sie Therapie machen wollen beispielsweise oder irgendwo einen Klinikplatz brauchen, dann ist so etwas eine gute Unterstützung für den Übergang auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich finde es sehr spannend, ne? Weil ich glaube auch, das ist ein erschreckendes Gefühl auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite, wie kann ich es dann nutzen, dass es hochwertig ist? Also wer weiß, ob im nächsten Interview du uns erzählst, es gibt den Sabine Lück-Bot, ja, wo man damit, also ne, dann wirklich von dir inspiriert und angelernt, niederschwellig da reinkommen kann. Ja, das ist ja genau wie du sagst. Man braucht ganz schön Ressourcen, um einen Therapieplatz zu finden. Die Finanzen sind oft auch natürlich ein Thema. Und diesen niederschwelligen Einstieg, dafür ist es ja natürlich super.
Genau, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und da kann ich auch wirklich nachvollziehen, wenn man das macht. Ne? Ja. Also ich meine, wirklich, ich kenne eigentlich kaum noch jemanden, der nicht schon mal was ausprobiert hat mit der KI.
Ja.
Ich selber musste unterschreiben, ne, dass man so ein Buch bei so einem Verlag wie der Kailash Verlag oder Random House, dass man da keine künstliche Intelligenz nutzt. Aber ich will nicht wissen, wie viele andere Buchautoren sich das Buch vielleicht auch schreiben lassen. Hm. Das ja ist wahrscheinlich dann auch gut. Ne? Aber wie gesagt, also bei mir ist es noch echte Handarbeit.
Ja, ist auch ein spannendes Thema, ne? Wie solche Dinge. Weil da haben wir auch wieder die verschiedenen Ebenen drin, die für uns als Menschen wichtig sind. Also schreibe ich ein Buch, um ein Buch zu haben, dann ist natürlich, wenn ich sage, ich möchte es selber schreiben, ich möchte aber ein Buch haben, KI ja eigentlich die logische Konsequenz von einem Ghostwriter, was wir auch immer eigentlich haben. Oder sage ich, nein, das ist mal auch ja auch mein Prozess, ich setze mich dahin, möchte das schreiben.
Genau.
Aber wird die KI unsere Genetik verändern, was das angeht?
Ah ja, okay, das ist nochmal eine interessante Frage. Ne? Ja, nur mit dem, was sie natürlich mit uns macht und bei uns auslöst. Ne? Also ich sehe da schon auch viele Gefahren. Also ne, das ist so ein Identitätsklau, der ist ja mal ganz schnell gemacht, auch heute schon. Aber was das jetzt wirklich miteinander macht, ich glaube, ein bisschen, was du gesprochen hast, ist ja dieses Thema Perfektionismus, ne? Wir haben ja da einen echten perfekten Gegner jetzt, ne? Also, kleines Beispiel. Ich sitze in der Therapie und mache vielleicht eine Übung mit jemandem und dann kommt die Person vielleicht in der nächsten Stunde und sagt, ja, ich habe das nochmal mit KI nochmal durchlaufen lassen, da werden ja so, da wird ja ganz anders, das wird ja ganz anders angegangen eigentlich heutzutage. So, huch, ne, da bin ich vielleicht dann plötzlich unter Druck als Fachperson und denke mir, ja, okay, reicht jetzt mein Studium nicht mehr, muss ich jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie mich trainieren lassen? Könnte ja in mir dann auch Frustration oder was weiß ich für Gefühle auslösen. Ist jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel, aber es macht ja was mit mir. Und das, was es mit mir macht, geht ja auch in meine Zellen. Und das macht auch wieder was im Miteinander. Und als Systemikerin sage ich ja, dass das alles miteinander in Verbindung steht. Und natürlich KI, gerade wenn sie in so einer personifizierten Situation irgendwie oder in so einer personifizierten Art und Weise erlebt wird, macht sie doch bestimmt auch was mit mir. Und von daher denke ich schon, dass sie dann mich beeinflusst und dann natürlich auch das, was weitergehen wird, logischerweise.
Ja. Absolut, ne? Und das ist, finde ich, ein super Beispiel, so auf dem individuellen Level, aber natürlich auch auf dem großen Level gesehen, hey, Thema Identität, ne, was wir auch gesagt haben, wer bin ich denn, wenn jetzt plötzlich die Maschine mich ersetzen könnte in der Arbeit? Ist ja auch eine Angst.
Oder was kann ich noch glauben, ne? Jetzt schon so, dass die Jugend nicht mehr weiß, irgendwie ist dieses Interview mit irgendwem, ist das überhaupt echt, ne? Oder irgendwelche Geschehnisse, ne? Ist das Erdbeben jetzt wirklich passiert oder ist das nur Fake? Also, das finde ich schon ziemlich traurig und das geht natürlich jetzt an der Stelle auch auf jeden Fall in Richtung Erschütterung von Vertrauen, ne, in die Welt und in andere. Und ja, was darf man noch glauben, ne? Was nicht. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gab es natürlich immer wieder Innovationen und es war schon öfter mal so, dass wir Menschen gedacht haben, jetzt ist alles vorbei. Ne? Auch bei der Dampflok haben die gedacht, das war's jetzt. Dieses Ungetüm wird uns umbringen. Und wir haben es immer irgendwie auch geschafft, uns anzupassen. Aber diesmal, glaube ich, ist der Gegner ganz schön groß. Ja.
Sollen wir jetzt schon ein Datum in den Kalender tun, wann wir uns darüber unterhalten, wenn wir die ersten Forschungsergebnisse dazu haben? In einem Jahr, in 5 Jahren. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und zeitgleich sagst du ja trotzdem, hey, wir brauchen viele Menschen, die das verstehen, die das auch fachlich weitergeben können, die diese Mensch-zu-Mensch-Arbeit so bewusst machen. Was treibt dich innerlich an, Menschen auch aus- und weiterzubilden in dem Bereich? Vielleicht auch gerade, ne, mit dem, was wir gerade gesagt haben, hey, könnte das nicht eigentlich alles KI machen? Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
Genau. Ja, weil eben, wie gesagt, das, ob es nun Glück ist oder nicht, aber die Arbeit, die Generation Code sie macht, die ist wirklich super individuell. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Unterstützung von KI da gut wäre, wenn es zum Beispiel ums Sammeln geht oder Zusammenhänge verstehen von irgendwelchen Daten der Vergangenheit und so. Aber ich denke, diese einzelne Ausarbeitung nach hinten, aber auch im Hier und Jetzt nach vorne, die braucht einfach Unterstützung, die braucht Beziehung. Das ist etwas, was ja die KI nicht wirklich anbieten kann, zum Beispiel eine wirklich echte Beziehung mit jemandem einzugehen, der es auch hin und her geht und die nicht nur irgendwas imitiert. Und vor allen Dingen dieses ganze Wissen, was dahinter steht, was, glaube ich, vereint mit einem Menschen, der mit Herz und Verstand auf die Dinge schaut, das ist einfach kostbar und das braucht das weiterhin und deswegen möchte ich auch super, super gerne viel mehr Menschen noch ausbilden. Es gibt ja auch schon einige, die diese kostbare Arbeit auch anwenden und weitergeben können. Und dass noch viel mehr Menschen dann diese Punkte, die wir vorhin hatten, also verstehen lernen, aber auch im Sinne von Gutes nach vorne weitergeben können, dann in diese Lage auch kommen.
Und ist die Ausbildung für Menschen, die im therapeutischen Setting arbeiten? Oder kann ich auch als interessierte Person sagen, hey, das finde ich unglaublich spannend, ich möchte das gerne lernen?
Ja, also man braucht schon eine gewisse Basis dafür. Ich habe verschiedene Weiterbildungsgänge, unter anderem zum Beispiel auch eine Coaching-Ausbildung. Die ist natürlich ein bisschen niedrigschwelliger gehalten und Da kommen oft auch sehr unterschiedliche Menschen. Da kommen Menschen, die meinetwegen nur Biografiearbeit machen oder die vielleicht irgendwie in der Schule Schulsozialarbeit machen und sagen, hey, wir wollen eigentlich unser Augenmerk nur auf Resilienzstärkung oder so etwas machen. Und dann braucht man jetzt keine therapeutische Ausbildung, aber schon auch eine Basis an Coaching vor Erfahrung, dass man da auf jeden Fall schon mal was mitbringt, weil es immer in diesem Bereich natürlich dazu kommen kann, dass man plötzlich in die Tiefe kommt, obwohl man vielleicht es gar nicht darauf angelegt hat. Und dann muss man damit natürlich umgehen können. Und da braucht man einfach ein bisschen den Hintergrund auch dazu. Und dann ist diese Ausbildung auch wirklich so ausgerichtet, dass sie sagt, wirklich, wir trennen das auch vom Therapeutischen ab. Wir bleiben auf der Beratungsebene mit den dazu passenden Tools, dass man irgendwie ein konkretes Ziel hat und dann schaut, wie hat dieses Thema eine transgenerationale Komponente und wie kann man die mit reinbringen, um so einen ersten Heilungsimpuls zu geben. Aber natürlich nicht in der Tiefe jetzt Traumaarbeit zu machen, wie sie dann in den anderen Ausbildungen gelehrt wird. Da gibt's einmal die Arbeit von einem ersten Buch nach hinten zu schauen, wie kann ich diesen Code wirklich auflösen. Oder aber in der Generation Code for Kids, wo ich wirklich dann im Hier und Jetzt schaue und was das neue Buch ja auch mitbringt mit den ganzen Möglichkeiten im Hier und Jetzt auch diese transgenerationalen Themen aufzulösen oder zu erkennen und eben in Glück umzuwandeln.
Schön. Ach, ich schleiche da ja auch immer drum rum. Momentan mache ich ja mein Masterstudium in der Ayurveda-Medizin und deshalb bin ich so eins nach dem anderen.
Ja, genau.
Aber steht auf der Wunschliste relativ schnell dann danach.
Schön. Du bist auf jeden Fall herzlich willkommen. Und wie gesagt, ich mache ja diese Ausbildungen ja immer wieder aufs Neue. Dann ist eine abgeschlossen und dann kommt die nächste.
Super.
Ein paar Jahre mache ich es noch.
Was machst du?
Ein paar Jahre mache ich das
Okay. Ich hatte jetzt verstanden, ein Jahr, dann war ich so.
Nee, ein paar Jahre. Ich bin ja jetzt auch schon 61, aber diese Arbeit kann man ja auch ein bisschen länger schon machen.
Ja, auf jeden Fall. Liebe Sabine, gibt es denn zum Ende noch was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Wir sind jetzt sehr breit in die Vergangenheit, das, was in der Welt los ist, bis zu künstlicher Intelligenz.
Einmal genau, durch, Wahnsinn. Ne?
Ja. Möchtest du da gern den Menschen noch was mit auf den Weg?
Oh, sie könnten sich mal eine Frage stellen lassen, je nachdem, wo sie gerade stehen, wo wir gerade bei der künstlichen Intelligenz waren. Und das ist eigentlich so eine systemische Art zu fragen, nämlich die Perspektive mal zu wechseln und mal zu überlegen, welche Frage würde KI mit allem, was sie so über dich und das Leben heutzutage weiß, würde sie dir stellen, damit du eins deiner wichtigsten Probleme lösen kannst?
Also welche Frage würde KI mir stellen, dass ich eins der wichtigsten Probleme, die ich gerade habe, lösen kann?
Ja.
Hast du das für dich selber schon gemacht?
Ich habe sowas in der Art letztens gemacht, die ganz konkret, die sind, das sollte man jetzt selber auch mal eine Antwort haben, ne? Hast du recht? Könnte ich da jetzt mal ganz spontan mich hineinversetzen, weil die ja auch wirklich ja so viel von mir schon weiß. Mhm. Die würde sagen, was musst du noch lösen, um wirklich ganz dazu stehen zu dürfen, mit deiner Arbeit überall anerkannt zu werden oder anzukommen vielleicht.
Ja.
Also so. Und dann würde ich wahrscheinlich darauf kommen, dass ich nochmal einen Blick zurück tatsächlich werfe auf das, wo ich immer irgendwie herkomme, weil ich fühle mich immer so geteilt. Ne? Ich bin ja in Namibia aufgewachsen, bin aber Deutsche und weiß. Mhm. Ne? Ich bin in Deutschland und lebe hier, habe aber irgendwie diese Wurzeln von Afrika, wo dann wieder auch eine Rolle spielt, dass ich viel Kontakt hatte mit Einheimischen als Kind. Zum Glück durch meine Mutter, die das immer auch unterstützt und gefördert hat. Ich bin in diesem rassistischen Land. Trotzdem hatte ich einen Freund, der ne, sozusagen mit mir Mutter, Vater, Kind gespielt hat und dunkelhäutig war. Ich durfte diese Welten irgendwie immer erleben und es war aber immer irgendwie so auch eine Trennung. Oder die Familie dort war Kolonialzeit und reiche Kolonialisten und meine Mutter war ein Flüchtlingskind, was alles verloren hat. Ne? Und immer gibt es diese Trennung in mir und ich glaube, da ist eben so ein Teil in mir, der sagt, okay, kann ich jetzt mit so einer fundierten Geschichte wie dieses neue Buch oder auch überhaupt Generation Code, kann ich da wirklich von allen Seiten anerkannt werden? Also bin ich zu Hause bei denen, die vielleicht auch einen Blick in das Spirituelle werfen? Und heißt das dann vielleicht aber, dass die anderen mich nicht mehr ernst nehmen? Also ich glaube, da würde sie drauf eingehen und es würde sich tatsächlich nochmal lohnen, da nochmal hinzugucken, ob man diese innere Aufteilung nochmal besser integrieren kann. Nochmal besser, als ich es schon versucht habe. Ja, interessant. Guck mal, habe ich gleich was mitgenommen aus der Stunde hier.
Sehr schön.
Ja, hast du denn eine Frage? Das würde mich ja auch interessieren.
Bezogen jetzt auf das Thema KI oder allgemein?
Ja, genau. Welche würde sie dir denn stellen müssen?
Ich glaube, zu mir würde sie auch ein bisschen in dem Bereich, und ich werde es nach unserem Interview gleich ausprobieren. KI weiß ja auch natürlich viel über mich. Ich glaube, für mich würde KI wahrscheinlich sagen, dass für mich auch immer noch so ein bisschen das Thema ist, so diese innere Zerrissenheit oder dieses Spannungsfeld mit verschiedenen Identitäten, ja, interessant ist. Und zwar in dem Kontext, dass ich ja auch oft denke, oh, hier bin ich als Ärztin, da bin ich als Unternehmerin. Hier
ja, so ähnlich.
Mama, ne, sehr ähnlich. Ja. Und da würde KI mir wahrscheinlich ein bisschen, sage ich mal, im positiven Sinne in den Hintern treten, dass ich das nicht immer so zerdenken soll.
Ja,
cool. Sondern mehr daran arbeiten, dass das einfach alles authentisch Anteile von mir sind.
Aber dass ich auch da sein dürfen, dass du nicht nur eine sein musst. Ja.
Genau.
Spannend.
Spannend. Ja, super. Vielen Dank, liebe Sabine, für dieses unglaublich spannende Gespräch, wo wir wirklich in alle Richtungen gegangen sind. Dein Buch kommt ja jetzt relativ zeitnah raus. Ich kann es wirklich allen empfehlen, das zu lesen. Das erste Buch logischerweise auch. Aber ich fand, das zweite hatte auch nochmal ganz andere Aspekte drin, ja, die mich, vor allem muss ich sagen, in der Welt, in der wir gerade leben, wo so viel los ist, auf so vielen Ebenen, nochmal ganz anders abgeholt hat. Und da möchte ich dir danken für und das natürlich auch als große Empfehlung in den Raum geben. Und dir erstmal vielen Dank, dass du heute da warst als Gast und dir die Zeit genommen hast, uns da in deine ganz spannende Welt wieder mit hineinzunehmen.
Ja, ganz, ganz großen Dank auch an dich, dass ich das hier sein durfte und da sein durfte. Vielen Dank.
Ich hoffe, du fandest dieses Interview genauso spannend wie ich. Und natürlich, dass du hier einiges mitgenommen hast. Ich kann dir dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Und wie ich im Interview auch erwähne, sind das für mich Bücher, die ich auch gerne immer mal wieder in die Hand nehme. Ja, weil man steht ja immer irgendwo anders für sich in seinem Leben. Und ich kann jedes Mal ganz viel für mich mitnehmen. Dementsprechend ist das für mich persönlich ein Standardwerk geworden, was gerne immer wieder zeitlos da in meinem Regal sein Plätzchen findet und dementsprechend ist das eine große, große Herzensempfehlung. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass du diese Woche mit dabei warst. Wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich über deine Bewertung, deine Rezension bei iTunes oder bei Spotify. So können noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und selbstverständlich, wenn dir jemand in den Sinn gekommen ist, wo du sagst, diese Person sollte diese Folge und natürlich auch den Podcast grundsätzlich auf jeden Fall anhören, dann bin ich natürlich wahnsinnig dankbar für deine Unterstützung, wenn du das Ganze weiterempfiehlst. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und bleib gesund. Und das war auch schon die aktuelle Episode des Healthy High Performance Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen können und ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst. Eine Bitte an dich, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem du das Gefühl hast, diese Person könnte auch von diesen Inhalten profitieren, dann teile bitte diesen Podcast mit dieser Person. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, denn so wird der Podcast einfach von noch mehr Menschen gefunden. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen.